Mit der AfD-Beteiligung könnten sie dieses Land sanieren in 5 Minuten. Das ist alles Friedrich Merz. Mit ihm kriegen wir eine Regierung CDU Rot-Grün. Und es geht nicht so weiter wie bisher. Es geht schlimmer weiter wie bisher. Das Publikum ist immer so ausgesucht, dass sie als Konservativer überhaupt keinen Stich kriegen. Ja, natürlich johlen die dann, wenn Habeck was sagt oder Merz, und die Weidel wird ausgepfiffen. Die Omas sind gegen rechts, die Eltern sind rot-grün versifft und die Jugend ist bei der AfD. Das ist doch was Herrliches.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich grüße Sie aus Berlin. Neben mir steht schon bereit ein altbekanntes Gesicht. Peter Hane, Bestsellerautor, ehemaliger ZDF Grand Seigneur, der da mit etlichen Wahlkämpfen schon zu tun hatte. Jetzt ist es natürlich so knapp vor der Wahl besonders löblich oder verdankenswert, dass Sie sich jetzt hier Zeit nehmen. Vielleicht die erste Frage: Wie erleben Sie diesen Wahlkampf? Ist das für Sie ein Feuerwerk der Streikkultur, die Rückkehr der Demokratie, oder ist es für Sie Langeweile pur?
Nein, Langeweile überhaupt nicht. Ich habe den Eindruck, dass inzwischen angekommen ist bei jedem. Es ist eine Schicksalswahl, die wir jetzt haben. Hier ist eine klare Richtungsentscheidung, wie sie selten war. Ich habe das unmittelbar mal erlebt, das ist nun schon im vorigen Jahrtausend, als Strauß das erste Mal auftrat. Da ging es auch um eine klare Richtungsentscheidung. Und ich erlebe ja den Wahlkampf unmittelbar. Ich habe selber gestern in Cottbus die 11. große Kundgebung gehabt. Ich war in Landshut, in Augsburg, in Plauen, in vielen, vielen Städten, in Schwerin und. Überall brechend voll. Gestern ein riesiges Zelt, das heißt 2 Zelte aneinander gebaut. Über 5000 Menschen, die in diesem Zelt saßen. Es waren ungefähr 100.000 live noch im Livestream dabei. Unglaubliche Stimmung dort zusammen mit dem Kabarettisten Uwe Steimle zum Beispiel. Und da merkte ich an dem Publikum, die gehen mit, die kommen da um 17 Uhr, hören sich alles an und vor allem viele junge Leute. Die jungen Leute sind wach geworden. Sie merken, es geht um unsere Zukunft. Und das ist auch für mich jetzt wichtig. Es ist eine Richtungswahl. Und meine Kernbotschaft ist, gehen Sie zur Wahl, unbedingt. Keine einzige Stimme darf ungezählt bleiben. Man muss jetzt zur Wahl gehen. Und das Zweite, es geht jetzt wirklich um die Richtungsentscheidung. Wie wird die Weiche für Deutschland gestellt? Keine Stimme verschenken. Man verschenkt seine Stimmen, wenn man Parteien wählt, die sicherlich nicht in den Bundestag kommen. Es hat keinen Sinn. Das sind ehrenwerte Parteien. Die Werteunion, auch die FDP, jetzt ja auch BSW. Ich bin der Überzeugung, sie kommen alle nicht rein. Es hat keinen Sinn, wenn man einen Richtungswechsel will, diese Parteien zu wählen, dann sind die Stimmen verschwunden. Man kann das nächstes Mal wieder machen, übernächstes Mal wieder machen. Aber jetzt geht es darum, klug zu handeln. Wir brauchen eine gute Regierung. Da es die Brandmauer gibt, werden wir sie nicht kriegen. Dann brauchen wir eine starke Opposition. Und Opposition in Deutschland ist nur stark, wenn eine Partei da ist, die 25% hat. Denn mit 25% können Sie im Bundestag, im Parlament Untersuchungsausschüsse beantragen und. Sie brauchen, die können selbstständig handeln als Opposition. Darum geht es, dass wir eine Opposition kriegen, die 25% hat, um eine Sperrminorität für die Regierung zu haben.
Wenn Sie da so nah am Volk dabei sind, wenn da Tausende aufmarschieren bei Ihren Kundgebungen, was beschäftigt die Leute? Was sind da die bewegenden Themen? Decken sich diese Themen mit den medial besprochenen Themen?
Also manchmal bin ich ja erstaunt, auf welche Fragen Journalisten kommen Kanzlerduellen und so weiter. Da geht es also, der Wohnsitz von Frau Weidel zum Beispiel interessiert mich überhaupt nicht. Oder was ein Herr Scholz vor einem halben Jahrhundert gemacht hat. Es geht um die Zukunftsfragen. Und die Zukunftsfragen heißen ganz eindeutig Migration, Wirtschaft, Sicherheit. Eigentlich ist das große Thema Sicherheit. Wir wollen wieder sicher in diesem Land leben, ohne Messermorde, ohne Attentate, ohne diese Dinge. Wir wollen ein Land, das wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt, das heißt ohne diese Klimareligion, diesen Irrsinn, der die Wirtschaft zerstört. Eigentlich geht es um diese Form der Sicherheit und deshalb die Stimmung, die ich habe, wird ja auch wiedergespiegelt in den Umfragen. Letztlich konzentriert es sich darauf, wer einen Richtungswechsel will, will CDU, CSU und AfD in einer Regierung haben. Das ist völlig klar. In allen Umfragen Richtungswechsel heißt CDU, CSU und AfD. Solange es die Brandmauer gibt, die CDU und CSU aufbauen, wird das Land so weiter regiert, wie es bisher war. Ich würde sogar sagen, noch schlimmer. Und jetzt merke ich, und das, wenn ich das so sage, ich rufe dann immer, Brandmauer ist etwas für Idioten, für Menschen, die keine eigenen Argumente haben. Wer keine Argumente hat oder wer schwach ist, Brandmauer ist ein Zeichen von Schwäche. Ich mauere mich ein, weil ich Angst habe vor dem anderen. Da habe ich den größten Beifall. Ich habe den Eindruck, die CDU, CSU verliert in der Endphase des Wahlkampfs zunehmend an Vertrauen, weil sie merken, die Menschen, das ändert sich ja nichts.
Da kommen wir vielleicht auch drauf. Wenn wir bei den Themen sind, noch kurze Nachfrage. Warum wird eigentlich dieses Thema Frieden, Krieg und Frieden und auch beispielsweise, was J.D. Vance an der Sicherheitskonferenz in München angesprochen hat, diese Redefreiheit, diese Hausdurchsuchungen, wenn man einen Politiker aus dem Bauch heraus als Schwachkopf bezeichnet, dass man plötzlich die Polizei vor der Tür hat. Warum werden diese beiden Themen praktisch überhaupt nicht aufgegriffen?
Ja, also ich greife sie auf. Ich sage auch zu Anfang immer, es geht um Krieg und Frieden. Wobei ich meine, einmal natürlich Nahost und Ukraine, also den Weltfrieden, aber auf der anderen Seite auch den inneren Frieden. Also ich habe auch gestern in Cottbus, da haben die Leute gejohlt und geklatscht. Man kann das ja alles im Internet sehen, wo ein YouTuber, Weichreite TV, das ja aufgenommen und live übertragen hat. Da können Sie das alles mal nachgucken. Ich habe gesagt, es geht um Krieg und Frieden, nämlich auch im Inneren. Für mich ist die Klimareligion eine Kriegserklärung an das Volk. Denn man kann seine Miete nicht bezahlen und seine Energie und Strom nicht mehr bezahlen. Für mich ist der Entscheid der CDU, und man muss immer sagen, es ist die CDU, die das alles mitmacht, dass der Spritpreis in Deutschland künftig 38 Cent mehr kosten soll, wegen dieser CO2-Spinnerei, ist eine Kriegserklärung an das einfache Volk, die das Auto brauchen oder die auf der Fläche in einem im Erzgebirge oder in Ostfriesland wohnen. Die haben keine U-Bahn und nichts. Eine Kriegserklärung. Die Einwanderung ist eine Kriegserklärung an die Sicherheit. Also Krieg und Frieden, sowohl weltweit als auch im Inneren. Hass und Hetze. Die Brandmauer ist eine Kriegserklärung gegen ein Drittel der Bevölkerung. Und das war ja J.D. Vance. Und wenn ich J.D. Vance erwähne oder auch Trump, dann ist auch ein Riesengejohle, weil ich dann sage, es wird immer in Deutschland gesagt, wir können so schnell nichts ändern. Herr Trump macht das mit einem Federstrich. Er zeigt doch, dass man das kann. Die Ukraine. Und das ist das nächste Thema. Deutschland war bisher an allem beteiligt, was, wenn Friedensgespräche irgendwo waren, Nahost und so, hat irgendwie Deutschland im positiven Sinne mitgemischt. Wir sind völlig abgehängt. Wissen wir eigentlich nicht, dass Deutschland, das starke Deutschland, spielt überhaupt keine Rolle mehr? Dasselbe gilt zunehmend für Europa. Der Trump kümmert sich doch überhaupt nicht um Europa, der macht das jetzt alles selbst, bilateral mit den jeweiligen Staaten. Europa wird entmachtet, Deutschland wird entmachtet und am Sonntag ist die Schicksalswahl. Soll Deutschland wieder eine Rolle spielen, ernst genommen werden? Sie lachen doch alle über uns. Also, und was hat denn ein Vance gemacht? J.D. Vance hat nicht die Leviten gelesen, sondern er hat eine Brücke gebaut. Er hat den Europäern und den Deutschen vor allem die Hand gereicht nach dem Motto, wir sind doch Freunde. Merkt ihr nicht, dass ihr euch eure Demokratie kaputt macht? Es war ja beschwörend förmlich. Und da muss ich Ihnen sagen, ich bin zunehmend ja kritisch in den letzten Jahren zu CDU und CSU. Jetzt reicht's mir langsam. Symbolisch, wenn ein Herr Söder sich in München hinsetzt und grinst, höhnisch, wenn Herr Vance dort Dinge sagt, die essentiell für Deutschland, für unsere Demokratie, da habe ich kein Verständnis mehr für. Sie haben gegrinst. Und statt dass Merz sagt, Herr Vance, ich danke Ihnen und wir werden uns mal zusammensetzen und werden mal gucken. Sie höhnen und spotten jetzt über Amerika. Und da muss ich sagen, jetzt reicht's mir, jetzt reicht's mir. Einzig und allein die AfD nimmt das noch ernst. Und ich meine, jetzt sage ich mal symbolisch, wo leben wir denn? Herr Vance musste in München das Hotel wechseln, um Alice Weidel zu sprechen, weil Alice Weidel nicht in den Bayerischen Hof kam, weil sie ein unwillkommener Gast für die Sicherheitskonferenz war. Das heißt, so weit geht das inzwischen. Und die Amerikaner, das sieht man ja an Elon Musk, denen reicht das langsam. Elon Musk schreibt ja sogar einer Schule nach Sachsen, in Pirna. Da habe ich gesprochen. Das ist über X gelaufen, über verschiedene Kanäle zu Musk gekommen. Plötzlich kannte Elon Musk Pirna. Da hatte ich eine riesige Kundgebung vor 14 Tagen. Jetzt beglückwünscht er die Schüler an dem Gymnasium, weil sie bei der Wahl, dieser Probewahl da, zu 68% AfD gewählt haben. Die Amerikaner merken, was in Deutschland los ist und sind entsetzt.
Was hat Sie vielleicht bei diesem Wahlkampf bisher am meisten überrascht?
Überrascht hat mich natürlich der Wiederaufstieg der Linken. Was sich aber leicht zu erklären ist, die Linken machen das, was die AfD macht und auch Donald Trump. Das absolute Erfolgsmodell ist, alles übers Internet zu machen. Also was wir jetzt hier miteinander machen, ist tausendmal wichtiger als ARD und ZDF zusammengenommen. Hier spielt die Musik. Trump, ich war ja in Amerika, habe das alles erlebt, 3 Wochen vor dem Wahlkampf, wie die Stimmung dort gekippt ist zugunsten von Trump. Die Jugend, die plötzlich Trump gewählt hat, alles wegen Internet. Die Leute gucken ja nicht mehr CNN oder was auch immer oder ORF oder bei Ihnen das Fernsehen. Sie sind im Internet unterwegs. Das hat die Linkspartei genutzt in den letzten Wochen. Ich muss nur sagen, nichts, was diese charismatische Vorsitzende vertritt, könnte ich jemals unterschreiben. Für mich bleibt die Linkspartei das Erbe der Mauerschützenpartei. Das ist die SED, die unser Land in den Ruin getrieben hat und Menschen reihenweise umgebracht hat und so weiter. Das darf man nie vergessen. Das darf man nie vergessen. Und deswegen kann ich nur froh sein, dass sie erst seit wenigen Wochen in dieser Art erfolgreich sind. Aber ist völlig klar, sie nehmen der SPD, den Grünen Stimmen weg, sie kommen in den Bundestag hinein und BSW ist dann die leidtragende Sarah Wagenknecht. Die kann ja noch so nett und freundlich sein und ich schätze sie als Person sehr, obwohl sie politisch auch nicht mag. Diese Stimmen werden verloren sein. BSW wird nicht in den Bundestag kommen.
Kommen wir zum Kandidaten, der aller Voraussicht nach diese Wahl gewinnen wird. Friedrich Merz, CDU-Chef, Kanzlerkandidat. Sie beobachten diese Partei seit Jahrzehnten, kennen Sie gut, kennen auch Friedrich Merz. Finden Sie, er hat das gut gemacht, diesen Wahlkampf? Was hat er weniger gut gemacht? Wie würden Sie den CDU-Chef einschätzen?
Also wenn man das nach objektiven Maßstäben sieht, müsste der Mann den Unfähigkeitspreis oder den Oscar für wie mache ich alles falsch kriegen. Denn ich könnte jetzt die Zeitung hier schnell herholen, die ich jetzt gerade mitgebracht habe. Heute titelt die FAZ, dass Merz nun doch ausreisepflichtige Asylanten nicht einsperren will, die kriminell wären. Also eine seiner Thesen war ja, und wenn ich an die Macht komme, dann werden sofort alle Kriminellen eingesperrt und vor allem gleich nach der zweiten Tat, und die erste kann auch Ladendiebstahl sein, vollmundig. Gestern hat er das wieder zurückgenommen. Das titeln heute die Zeitungen. Das ist nur ein Beispiel. Er stimmt zusammen, und das war ja das Gespräch, was wir letztes Mal miteinander haben, mit der AfD im Bundestag, diesen Fünf-Punkte-Plan, um gleich 3 Minuten später zu sagen, ja, aber er bedauert das eigentlich. Das heißt, ich habe noch nie einen solchen wankelmütigen Kanzlerkandidaten erlebt. Er ist der Schlechteste, den man sich vorstellen kann. Die CDU kann einem ja was leid tun. Und jetzt kommt die Quittung. Die Umfragen gehen eher zurück als rauf. Und man muss ganz klar sagen, Herr Merz wollte die AfD halbieren. In Wahrheit hat er sie mindestens verdoppelt. Mindestens verdoppelt. Es kann sein, dass wir uns am Sonntag noch wundern werden, was da rauskommt. Und er hat versprochen, jetzt wieder die alte CDU, die für Sicherheit und Wirtschaft und so weiter steht. Nach diesen Maßstäben, die wir jetzt haben, nämlich die schlechteste Regierung, die es je gab nach dem Krieg, müsste die CDU eigentlich bei 48% liegen. Das hat früher Kohl und Stoiber und alle geschafft. Sie dümpelt bei 30%. Das ist der Beweis, der Mann kann es nicht. Und dann, wissen Sie, das sind alles so Kleinigkeiten, aber das geht mir richtig nah. Statt dass wir uns darum kümmern, wie Rentner wieder leben können, ohne dass sie Flaschen sammeln müssen, wie Kinder wieder Bildung kriegen und wie die Sicherheit in Deutschland zu garantieren ist, philosophiert Herr Merz, was Herr Habeck werden soll. Sie müssen sich diesen Wahnsinn vorstellen. Erst sagt Herr Merz, ja, der kann doch Wirtschaftsminister bleiben. Da habe ich mich an den Kopf gefasst. Dann merkt er, die Leute regen sich auf. Dann sagt er, nein, nein, also das geht nicht. Aber er soll ja in die Regierung, sonst kriegen die doch keine Mehrheit wegen der Brandmauer. Jetzt sagen sie plötzlich, er könnte doch Finanzminister werden. Wissen Sie, was das bedeutet? Das ist wie in der Charité hier nebenan. Ein Arzt ist besoffen während der Operation. Und dann sagen sie, die Blinddarmoperation musst du jetzt sofort abbrechen. Du kannst es nicht mehr. Und er geht in den Nachbaroperationssaal, um dann eine Herzoperation zu machen. Das heißt, das ist alles Friedrich Merz. Das heißt, unter dem Strich, mit ihm kriegen wir eine Regierung CDU Rot-Grün. Und es geht nicht so weiter wie bisher, es geht schlimmer weiter wie bisher.
Ein Wort vielleicht zu Olaf Scholz. Wie wahrscheinlich ist seine Wiederwahl als Kanzler? Halten Sie das für ausgeschlossen? Er selber hat ja gesagt, ja, er hält es doch gar nicht so ausgeschlossen, dass er da wieder gewählt werden könnte. Ein Wort vielleicht doch zu Olaf Scholz?
Naja, letztes Mal hat ja auch damit keiner gerechnet, dass er das wird. Also sagen wir mal, man kann ja die irrsten Rechnungen anstellen. Wenn die CDU wirklich einbricht, das kann ja in den nächsten Stunden noch passieren. Und es kommt Rot-Grün auf jeden Fall rein und meinetwegen eine starke Linkspartei, was ich aber in der Rechnung nicht glaube. Möglich wäre alles. Auf der anderen Seite, Olaf Scholz ist völlig realitätsfern. Was er ja von sich gibt, ist so, als lebt er aus einem völlig anderen Stern. Also dann merkt man die Dünnhäutigkeit, die er früher nie hatte. Der macht ja Ausfälle gegen Journalisten, dann hier gegen den Senator, den Dunkelhäutigen hier in Berlin. Das ist ja purer Rassismus.
Die Hofnarr-Affäre.
Hofnarr, ich meine, was er dem vorgeworfen hat, finde ich alles gar nicht schrecklich. Hofnarr ist ein Ehrentitel eigentlich. Aber man merkt, die Nerven liegen blank. Sie wissen, es ist Endzeit und sie sehen jetzt plötzlich, wir haben vielleicht nichts mehr zu melden, denn er wird sich ja kaum in eine Regierung Merz setzen. Nur man muss auf der anderen Seite sagen, das Erbe von Olaf Scholz wäre dann die Koalition Merz mit der SPD und dann sitzt da Herr Friedrich Merz mit Saskia Esken und solchen Leuten im Kabinett. Ja, das darf doch alles nicht wahr sein. Und er hinterlässt den Scherbenhaufen der SPD. Wir wissen ja bereits, wer in den Bundestag kommt. Die Landeslisten sind ja alle bekannt. Es ist ein Durchmarsch der Linken. Es gibt keine alten, gestandenen, konservativen Sozialdemokraten mehr, die es ja auch alle mal gegeben hat. Stichwort Seeheimer Kreis. Gibt es nicht mehr. Das heißt, Herr Merz wird es nicht nur mit Rot-Grün zu tun haben, sondern mit den linkesten Fraktionen, die es je gab. Und deswegen prophezeie ich, kein einziges Wahlversprechen, kein einziges wird er umsetzen können. Das führt zu einer deutlichen Stärkung der AfD. Auf der anderen Seite der Linkspartei, dann haben sie quasi nur noch diese beiden Flügeln, dass wir die radikalen Positionen haben. So, und dann haben wir so schnell, wie es geht, Neuwahlen. Also wir sehen uns hier noch 20 Mal in den nächsten Monaten.
Vielleicht jetzt ein Wort zu Alice Weidel, Kanzlerkandidatin der AfD. Was hat sie gut gemacht? Was hat sie aber auch weniger gut gemacht?
Also wo ich wirklich den Hut ziehe, ist erst einmal diese Coolness, das alles durchzuhalten. Sie muss ständig durch Gejohle, durch Polizeisperren, wo sie merkt, zu meinen Veranstaltungen kann gar keiner mehr sich frei bewegen. Alles ist im Chaos und Omas gegen rechts und wer weiß was alles. Wobei ich bei Omas gegen rechts in Klammern schnell mal sagen will, für mich ist interessant, die Omas sind gegen rechts, die Eltern sind grün, rot-grün versifft und die Jugend ist bei der AfD. Das ist doch was Herrliches. Also die können demonstrieren, wie sie will, die jungen Leute wissen, um was es geht. Sie hat brillante Reden gehalten, auch im Bundestag. Die letzten waren regelrecht staatstragend. Ihr Auftritt bei Orban war sensationell. Das war ja so, als wäre die schon seit 50 Jahren Kanzlerin, wie die da souverän stand vor den deutschen Fahnen bei der Pressekonferenz. Herrlich. Und natürlich alles, was sie jetzt mit Amerika gemacht hat, ist natürlich toll. Also sie hat strategisch alles richtig gemacht. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sage, sie hat zentral inhaltlich irgendwo versagt. Natürlich gibt es dann immer diese wunden Stellen, die sie aber inzwischen alle souverän meistert, wie warum wohnen sie in der Schweiz und ihre Lebenspartnerschaft da mit einer Frau. Widerspricht das nicht allem, was sie politisch sonst denken? Hat sie souverän alles gekontert? Also ich bin eher überrascht, wie diese Frau, wenn man sie mal frei reden lässt. Es gab eine Sternstunde bei meinem alten Arbeitgeber ZDF, das war die Sendung Was nun, Frau Weidel. Ich kann alle Ihnen nur empfehlen, gehen Sie in die Mediathek, dieses Gespräch vor gut einer Woche. Sachlich von den beiden Moderatorinnen, sie konnte einmal ihr Programm darlegen und da muss ich sagen, souverän, souverän. Also ich bin eher überrascht, wie die Frau das gemeistert hat.
Kurze Nachfrage. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn sie bei Parteitagen beispielsweise auftritt, sie hat zwar eine Ritterrüstung an, spielt da die Generälin, wenn sie, die Inhalte, die sind jetzt nicht Wahnsinn, die kann man vertreten, wenn sie da allerdings so brüllt, die Windräder müssen nieder, 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 ja. Oder Remigration ins Publikum. Also, braucht es das überhaupt? Oder wäre da vielleicht ein bisschen ein freundlicheres Gesicht, ein verspielteres Gesicht, mehr Sympathie, wäre da dann das Wählerpotenzial nicht um ein Vielfaches höher?
Also da kann ich nur sagen, dann müssen Sie ja eigentlich einen Menschen mit neuen Genen oder irgendwas versetzen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja selber ganz genauso. Ich kann das verstehen. Wenn ich richtig auf 180 bin, dann bin ich kein Diplomat mehr. Dann schreie ich. Wenn ich das Jubeln der Leute höre, da gehe ich natürlich drauf ein. Und jetzt kann ich nur sagen, Sie alleine schon, dass sie jetzt mal kichert oder lacht, ist ja ins Positive gut. Das hat die ja früher auch nicht gemacht. Also ich kann nur sagen, auch an unsere Zuschauer, wenn Sie mal Zeit haben, hören Sie sich mal alte Reden im Bundestag an, die man in Schwarz-Weiß wunderbar bei YouTube findet. Da gab es Persönlichkeiten wie Strauß und Wehner und wie sie alle heißen. Dagegen ist das, wenn Alice Weidel mal schreit, harmlos. Der ganze Bundestag hat ja nur geschrien. Und erinnern Sie sich doch mal an die Debatten im englischen Parlament. Da haben sie sich ja sogar gekloppt. Da sind die körperlich aufeinander zugegangen. In Spanien haben sogar mal geschossen im Parlament. Ich wünschte mir wieder diese diese Form der Debattenkultur. Wir erschrecken jetzt plötzlich bei Frau Weidel, weil wir dieses Wattebäuschen, wir haben ja nur noch Wattebäuschen. Und Herr Habeck fühlt sich ja schon beleidigt bei einem harmlosen Begriff. Und dann gehen Sie vor den Kadi. Also ich glaube, Sie können mehr Interesse für die Politik kriegen, wenn Sie zu diesem kämpferischen Stil wieder zurückkommt, der allerdings nie unversöhnlich sein darf. Nie Hass und Hetze.
Also schießen müssen Sie jetzt vielleicht nicht gerade im Parlament, das noch anzufügen. Noch ein kleines Wort vielleicht zu Robert Habeck, Kanzlerkandidat der Grünen, haben wir bis jetzt eigentlich noch gar nicht besprochen. Was hat er vielleicht, um mal etwas anderes zu fragen, was hat er gut gemacht in diesem Wahlkampf?
Naja, gut ist sein gesamtes Auftreten so als dieser Softie. Also der spielt ja voll diese Rolle, also das ist ja Theater pur. Er will die Frauenstimmen haben. Wenn ich die Umfragen sehe, so Winterswoche bei Kontrafunk, der auf die Straße geht und die Leute, ach, die Frauen schmelzen doch nach wie vor dahin. Also er macht das alles soft, so philosophisch, ja nie hart oder so. Aber deswegen ist es schwer, ihn zu entzaubern, weil es kümmert sich kaum mehr einer drum, was er sagt. Ich meine, das ist ja teilweise Irrsinn, was der von sich gibt. Also das ist ja nach dem Motto, wir sind als Deutsche zwar wirtschaftlich am Ende, aber es ist doch alles so großartig. Also das bringt er fertig, einfach so zu sagen. Dann hat er die Medien auf seiner Seite. Sie sehen doch, wenn der von einer Moderatorin interviewt wird, die schmelzen doch förmlich dahin. Also das ist ja Loriot und Realsatire. Alleine die Blicke, die Weidel wird mit Augen, mit Blicken erdolcht und erschossen förmlich. Und ein Habeck kann sagen, was er will. Das ist natürlich das Geschickte, sowas im Wahlkampf hinzukriegen. Die Frage ist, ob sich das nachher auszahlt. Und die Gefahr für die Grünen ist jetzt die Linkspartei. Da ist natürlich das totale Gegenteil. Also ich meine, wenn wir uns über Weidel hier unterhalten, die Vorsitzende der Grünen, die keift ja Linken, die keift ja, die hat doch die Bundestagsrede gehalten, da ist ja fast der Zeigefinger gebrochen. So hat die da immer draufgehauen. Also ich glaube, wir müssen uns mal daran gewöhnen, Politik ist nicht ein Ponyhof. Hier geht es ja um was. Und das ist, was mir bei diesen ganzen Duellen im Fernsehen gefehlt hat, dass die Moderatoren noch nicht mal begriffen haben. Es geht um Krieg und Frieden. Es geht um Aufstieg und Untergang. Es geht um die Zukunft Deutschlands und Europas damit. Ich habe den Eindruck, dieser Ernst wird überhaupt nicht wahrgenommen. Die Leute nehmen es wahr. An der Basis. Der Journalismus, bis auf wenige Ausnahmen bei Ihnen, hat das doch gar nicht gemerkt.
Das wollte ich vielleicht auch noch fragen. Diese TV-Duelle, auch bei Ihrem alten Arbeitgeber, ZDF, Öffentlich-Rechtliche, haben Sie das gut gefunden? Vielleicht auch das Publikum, das da der Kritik kam ja auf, das war ja vorwiegend link besetzt. Hat Sie das überrascht? Vielleicht noch ein Wort dazu?
Also das hat mich überhaupt nicht überrascht, weil ich das ja selber Jahrzehnte mitgemacht habe. Und ich weiß natürlich alle Mechanismen für Talkshows. Also auch bei Talkshows ist die Frage, wer steht wo, wo ist der Moderator, wie ist der Moderator und dann, wie suchen wir das Publikum aus? Deswegen habe ich eine Talksendung ja gemacht, ohne Studiopublikum. Ich halte das für völlig falsch. Und das liegt hier am Teppich, dass ich hier so ein bisschen husten muss. Das Publikum ist ja ausgesucht. Das heißt, es ist ja keine Verschwörungstheorie. Das ZDF hat es doch selber eingestanden. Ja, wir haben da Studenten von der Humboldt-Universität. Ja, natürlich johlen die dann, wenn Habeck was sagt oder Merz oder wer und die Weidel wird ausgepfiffen. Das Publikum ist immer so ausgesucht, dass sie als Konservativer da überhaupt keinen Stich kriegen. Und jetzt kommt ja noch dazu, diese sogenannten Bürgerduelle. Da heißt es, wir haben den Durchschnitt der Bevölkerung im Studio sitzen, die dann die Fragen stellen. Dann stellt sich plötzlich raus, das eine ist ein grüner Funktionär, das andere ist der Sohn von einem SPD-Funktionär. Selbst die Fragen ist das größte Theater und der größte Betrug von der Weltgeschichte. Es wird getan, als seien das spontane Fragen des normalen Publikums und alles ist vorher besprochen. Und auch da wird ja schon deutlich, wen haben wir lieb und wen müssen wir hassen. Und da kommen wir nochmal zu Weidel. Weidel hat überall allein gegen alle. Es gab mal eine wunderbare Radiosendung hier aus Berlin, die habe ich als Kind in der Badewanne immer gehört, weil die samstags kam und samstags wurde bei uns gebadet auf dem Dorf. Und die ist allein gegen alle, war eine Ratesendung mit Hans Rosenthal, dem großen Hans Rosenthal. Und genau das erlebt Alice Weidel seit Wochen. Sie ist überall allein gegen alle. Wenn sie aber jetzt neuerdings unter dem Volk ist, wird ihr zugejubelt. Und das ist ein Zeichen, dass sich etwas tut in Deutschland.
Also die Erkenntnis, verstehe ich Sie richtig, zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die regierenden Politiker passt kein Blatt mehr.
Ja, also das ist wirklich, also es sind lupenreine Fanclubs und es passt kein Blatt Papier mehr. Und hier in Berlin erleben Sie, Sie sind ja oft genug hier in Berlin und erleben wie Journalisten rein, was die Wohnungen angeht oder so, alles zusammen ist. Und dann bleibe ich wieder bei dem Chef der BBC, der gesagt hat, nenne mir ein Land, in dem sich Journalisten und Politiker vertragen. Und ich sage dir, es ist keine Demokratie. Und das war der zentrale Satz von J.D. Vance. Das ist die zentrale Botschaft für diese Wahl. Wir brauchen wieder einen Journalismus, der seinen Beruf ernst nimmt, kritisieren, hinterfragen, alles anzweifeln, notfalls immer das Gegenteil für richtig halten, was die Politiker uns bringen. Wir brauchen wieder diese Kontrolle der Regierung. Und die findet auch im Parlament statt. Wir brauchen eine starke Opposition. Und wenn nun alles darauf hinausläuft mit dieser elenden Brandmauer, das ist der größte Schwachsinn unter der Sonne, dass die AfD an der Regierung nicht beteiligt wird. Denn mit der AfD-Beteiligung könnten sie dieses Land sanieren in 5 Minuten. Sie könnten wie Trump eine Koalition bilden, CDU, CSU, AfD, und dann könnten sie alle Probleme an einem Nachmittag lösen. Da das nicht kommen wird, weil die CDU nicht in der Lage ist, diese Verantwortung zu übernehmen, brauchen wir eine starke Opposition. Und starke Opposition, das sage ich jetzt mal nur politiktheoretisch, also nicht jetzt parteilich, sind sie, wenn sie 25% der Abgeordneten haben. Denn dann können sie sogenannte Sperrminorität, Untersuchungsausschüsse beantragen und, und. Das heißt, je mächtiger die Opposition wird, das sind 25%. Und deswegen sage ich nochmal, wenn dann zurzeit ungefähr 10% der Stimmen an Splitterparteien fallen, Werteunion, Bündnis Deutschland, es gibt ja die obskursten Gruppen, die alle ihre Berechtigung haben. Ich kenne viele Leute, die dort engagiert sind. Aber jetzt heißt es doch, wie kann man einer Regierung in den Arm fallen, wenn sie diesen Blödsinn, den wir bisher haben, weitermacht? Das geht nur, wenn man im Parlament die Macht hat, selber zu handeln, ohne Partner zu brauchen. Denn die Linkspartei wird in nichts die AfD unterstützen. Sie muss alles selber machen. Das heißt, ich kann nur sagen, verschenken Sie Ihre Stimmen nicht. Dann werfen Sie sie lieber in den Rhein oder in die Spree oder in die Weser, aber nicht in die Wahlurne.
Letzte Frage, wird das eine gute oder eine schlechte Wahl für Deutschland?
Ich hoffe, dass es eine gute wird. Ich befürchte, dass die Koalitionsspielchen, die ja jetzt alle schon im Gang sind, die verteilen ja schon die Posten, bei dem Gedanken, Herr Habeck wird jetzt noch Finanzminister, auch das noch, wird's mir ja richtig schlecht, dann wird's eine schlechte. Aber ich glaube, wir beiden können uns einem einig sein, man weiß nicht, was rauskommt. Bei Trump hatte man gemerkt, die Tage vorher, da ist ein Stimmungsumschwung, er wird sensationell gewinnen. Jetzt ist noch eine Unsicherheit. Wir werden vielleicht überrascht sein. Ich hoffe, dass wir eine gute kriegen, aber wenn CDU und CSU die Brandmauer weiterhin aufrechterhalten, kann ich jetzt schon sagen, egal wie es ausgeht, es wird eine schlechte Regierung. Und zwar noch schlechter als wir, die wir bisher haben, weil eine CDU eine Politik machen wird, die erpresst wird von Rot-Grün. Denn sie sind angewiesen auf diese Koalitionspartner. Und dann kann es nur schlechter werden. Ich sage es mal mit einem Unternehmer. Die Unternehmer werden ja langsam wach. Es hat jetzt ein führender Unternehmer gestern im Kontrafunk erstmals sich politisch da geoutet und hat gesagt, mit März werden wir das Weltklima retten, aber die deutsche Wirtschaft zerstören. Das ist auf den Punkt gebracht. Wir werden alles weitermachen wie bisher und zerstören das, was wir in Jahrzehnten aufgebaut haben. Das geht jetzt unglaublich schnell. Die Pleitewelle rollt, ist alles wie eine Lawine. Der nächste Anschlag steht doch vor der Tür. ISIS und so weiter trommeln doch schon im Internet. Anschläge, Anschläge, Anschläge. Das bleibt doch nicht wirkungslos. Und ich muss in allem Ernst zum Schluss jetzt sagen, jeder weitere Tote, der jetzt kommt, ist ein Brandmauertoter. Denn wenn es die Brandmauer nicht gäbe, könnte man sofort politisch eingreifen, was die Sicherheit angeht. Und diese Toten gehen mit Merz und mit Söder nach Hause. Die Brandmauer, denen ist die Brandmauer wichtiger als die Zukunft Deutschlands, die Sicherheit Deutschlands und die Stabilität der Wirtschaft und auch der Weltfrieden. Ich will keinen Kriegskanzler haben.
Sie sagen, es sei unsicher. Was sagt Ihr Bauchgefühl jetzt, wenn Sie an den Sonntag denken?
Das Bauchgefühl sagt, es geht ein Trend weg von der CDU-CSU eher hin zur AfD. Also die AfD wird gestärkt, sie hat sich ja so schon verdoppelt, wird deutlich über 20% kommen. Und die CDU wird leicht nach unten gehen. Also sie bleibt unter 30%. Das wäre für die Partei eine absolute Katastrophe. Aber wie gesagt, diese Verschiebungen sind so marginal. Deutschland wird von Koalitionen regiert. Das ist ja alles anders als in der Schweiz. Ich meine, Sie haben ja diese Probleme alle nicht, weil ja alle irgendwie beteiligt sind. Nur bei uns geht es zum Schluss darum, wie erpressbar ist der künftige Kanzler von Koalitionspartnern. Und das wird riesengroß sein. Es wird sich nichts ändern mit Merz. Sie kriegen die Klimaideologie weiter, sie haben die Kriegstreiberei weiter und die Entfernung von Amerika wird immer größer. Denn die Amerikaner werden auf dieses Wahlergebnis reagieren, nämlich dadurch, dass Deutschland keine Rolle mehr spielt. Wir merken in diesen Tagen an Musk, an J.D. Vance, aber auch an Trump. Sie haben plötzlich Interesse an Deutschland. Die Amerikaner haben nie Interesse an Deutschland gehabt, also dass sie wussten, was hier ist. Ich meine, Entschuldigung, wenn die jetzt wissen, was die Schüler im Gymnasium in Pirna in Sachsen bei der Probewahl gewählt haben. So weit geht das Interesse der Amerikaner. Dann merken die doch jetzt, wie wir hier alles zugrunde richten, wie wir zum Schluss stehen wir hier alleine da.
Warum kommt es vielleicht trotz allem gut am Ende?
Ja, es kommt gut, weil es Demokratie ist. Das Volk hat jetzt die Entscheidung, das sind freie Wahlen. Alle, die uns auch zuhören jetzt in Deutschland, sie haben es jetzt in der Hand. Das heißt, das Gute ist, es ist Demokratie, ob es einem gefällt oder nicht. Nur, was nützt einem die gute Demokratie, wenn man innerlich schon seinen Koffer packt und sagt, jetzt will ich aus diesem Land raus. Ob ich eine Firma habe, Betrieb habe oder als ganz normaler Mensch, ich ertrage das nicht mehr. Das wäre denn die Schattenseiten. Aber das Gute ist, wir haben eine funktionierende Demokratie. Jeder, der sich informiert, auch der dieses Interview jetzt sieht, kann nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Und jetzt liegt es am Volk. Also zum Schluss kann ich nur sagen, jedes Volk kriegt die Regierung, die es verdient.
Herr Hane, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank Ihnen auch.